Ihr Lieben, was heißt es denn jetzt eigentlich, Glauben zu haben? Was heißt das, wenn wir sagen, dass wir an Gott glauben? Heißt das einfach nur, dass man zum richtigen Satz, zum richtigen Zeitpunkt mal Ja gesagt hat? Oder dass man, ohne das Gefühl zu haben, unehrlich zu sein, bekennen kann, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn? Ist Glauben auf irgendeine Art und Weise einfach nur das subjektive Wissen, dass es da tatsächlich dieses göttliche Wesen gibt? Vielleicht ist Glauben ja auch eine Art Entscheidung, die wir bewusst treffen können. Obwohl die Logik ja vielleicht manchmal dagegen spricht. Entscheide ich mich dazu, das als wahr anzunehmen, was die da vorne, was wir hier vorne auf der Kanzel so erzählen? Aber kann man sich wirklich für den Glauben entscheiden oder passiert einem der Glauben einfach? Ich höre schließlich immer wieder von Menschen, die von sich aus sagen, dass sie sehr gerne glauben würden, es ihnen aber einfach nicht gelingt. Also hat Glaube ja doch auch etwas mit Erfahrung zu tun. Wenn ein Mensch eine Erfahrung macht, die er sich sonst nicht anders erklären kann und das Wirken Gottes darin erkennt, dann ist das ja vielleicht Glaube. Aber wir sprechen ja beim Glauben nicht nur davon, dass wir irgendeine bestimmte Aussage glauben, sondern wir glauben an jemanden. Wir glauben an Gott. Und das An ist hier, glaube ich, ziemlich wichtig. Denn wenn ich zu dir sage, ich glaube an dich, dann bedeutet das ja nicht einfach nur, dass ich davon überzeugt bin, dass du wohl existierst, sondern es drückt Vertrauen aus. Hey, ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Du schaffst das. Und das ist beim Glauben an Gott, glaube ich, ziemlich ähnlich. Aber huiuiui, das ist ja alles irgendwie ziemlich kompliziert und dazu noch recht uneindeutig. Dabei haben die meisten von uns ja wahrscheinlich ein Bild im Kopf oder zumindest ein Gefühl davon, was Glauben jetzt wirklich ist und bedeutet. Und das reicht vielleicht auch aus. Für Martin Luther, so wie Thomas ja gerade schon angedeutet hat, war der Begriff des Glaubens sehr wichtig. Der Kirche zu seiner Zeit warf er vor, eine Werkgerechtigkeit zu predigen, die es dem Menschen, zum Beispiel durch den Erwerb von Ablassbriefen, ermöglichte, sich selbst oder andere durch ihre Werke das Heil zu verdienen. Er aber war sich sicher, dass die Bibel lehrt, dass der Mensch allein aus Gottes Gnade durch den Glauben gerettet wird. Darin sind sich heute übrigens auch die römisch-katholische Kirche mit den Lutheranern einig. Der heutige Predigttext sieht das, also so könnte man zumindest auf den ersten Blick meinen, ein bisschen anders. Zumindest hat Luther selbst das so empfunden, denn er wollte den Jakobusbrief, um den es heute geht, tatsächlich zusammen mit dem Hebräerbrief, der laut Luther auch jetzt nicht gerade zu den wichtigsten Schriften des Neuen Testaments gehören soll, statt an ihre übliche Stelle ans Ende des Neuen Testaments, zum Judasbrief und zur Offenbarung packen. Aber was ist denn dieses Kontroverse an unserem Predigttext heute? Lass uns da mal reinschauen. Ich lese aus Jakobus 2, die Verse 14 bis 20. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun, sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das denn? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und tot. Es könnte nun jemand einwenden, du hast den Glauben und ich habe die Taten. Dem würde ich antworten, zeig du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Du glaubst an den einen Gott? Das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Ihr Lieben, wie oft haben wir das Gefühl, dass Menschen, seien es Persönlichkeiten in der Politik oder politische AktivistInnen, Würdenträger oder einfach nur Personen aus der Öffentlichkeit, ihre Überzeugung zwar laut kundtun, aber ihr Verhalten einfach nicht dazu passt. Ich muss da zum Beispiel an eine Internetpersönlichkeit denken, den Namen dazu lasse ich jetzt mal weg, die sich immer sehr über die eigene Ehe charakterisiert hat und sich als der perfekte Ehepartner und Elternteil dargestellt hat. Tja, und dann kam raus, dass diese Person fremdgegangen ist. Die ach so perfekte Ehe ist in die Brüche gegangen und der geballte Zorn des Internets ist über diese Person gekommen. Ich denke an ganz ähnliche Fälle von Pastoren, die dafür bekannt sind, ein sehr konservatives Familienbild zu predigen und dann eben auch überführt werden, des Ehebruchs oder Schlimmerens. Und an Politiker, die den Corona-Lockdown ausgerufen haben, aber selbst große Privatpartys gefeiert haben. Und an Parlamente, die nach Sparmaßnahmen schreien, sich dann aber selbst die Diäten erhöhen. Wut und Enttäuschung. Das sind wahrscheinlich die Gefühle, die bei vielen von uns aufkommen, wenn wir von solchen Ereignissen hören. Wir merken, da passt etwas nicht zusammen. Da will uns jemand Wasser predigen, aber Wein saufen. Und das können wir ihm oder ihr einfach nicht abnehmen. Da, wo Verhalten nicht zur Überzeugung passt, da werden Menschen unglaubwürdig. Sie verlieren den Respekt, den sie zuvor genossen haben, und ziehen Zorn auf sich. Gegen eine solche Heuchlerei reagieren wir Menschen allergisch. Und so ähnlich muss es wohl auch Jakobus gegangen sein, als er in seine Gemeinde geblickt hat. Denn auch er muss leider feststellen, dass bei vielen ihr Glaube, den sie bekennen, und ihr Verhalten nicht wirklich zusammenpassen. Darum kommt er zu folgendem Ergebnis. Glaube ohne Werke ist tot. Das ist ein Satz, den ihr vielleicht schon einmal gehört habt und die zentrale These von Jakobus. Er behauptet, dass der reine Glaube an die Existenz Gottes eigentlich gar nicht mal so viel wert ist. Denn es glauben ja sogar die Dämonen selbst an Gott. Bringt halt nur nichts. Jakobus macht das Ganze an ein paar konkreten Beispielen fest, an denen er sich in seinem Brief abarbeitet. Zum einen ist da das große Spannungsfeld Arm und Reich. Er erzählt die Geschichte von einem reichen Mann, der in die Gemeinde kommt und sehr zuvorkommend behandelt wird und einen guten Sitzplatz angeboten bekommt. Ein armer Mann hingegen wird kaum beachtet und soll sich einfach auf den Boden setzen. Das passt einfach nicht für Gemeinde und vor allem nicht für den Glauben an Christus, auf den wir uns doch berufen. Es geht Jakobus noch dazu um die Macht der Worte. Er stellt fest, dass die Zunge sehr mächtig ist, aber auch sehr viel Schaden anrichten kann. Kein Mensch kann die Zunge zähmen, so drückt es Jakobus aus. Sie ist ein rastloses Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, mit ihr verfluchen wir aber auch die Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das darf so nicht sein, meine Brüder und Schwestern. Und schließlich kritisiert Jakobus die Gemeinde für die vielen Streitigkeiten, die in ihr so herrschen. Auch das passt für Jakobus einfach nicht. Warum verurteilen sich Christinnen und Christen die ganze Zeit gegenseitig, obwohl, wenn doch Gott der gnädige Richter über uns ist, warum können wir das denn nicht auch für uns sein? Zum Schluss ermutigt Jakobus noch zur Geduld, zum Gebet und dazu, füreinander Verantwortung zu übernehmen. Alles in allem ist der Jakobusbrief also ein sehr praktischer Brief, der sich lohnt, im Ganzen gelesen zu werden. Er spiegelt die Situation einer Gemeinde wider, aus der wir auch heute viel lernen können. Aber wie sieht das denn heute aus? Kriegen wir das denn halbwegs hin, dass unser Glaube und unser Verhalten zusammenpasst? So als Gemeinde, aber auch so ganz individuell? Mal ganz davon abgesehen, dass natürlich niemand von uns perfekt ist. Darum geht es hier ja übrigens auch gar nicht. Jakobus behauptet schließlich nicht, dass man irgendwie ganz sündlos leben könnte und nur dann der eigene Glaube nicht tot ist. Das wäre dann nämlich wirklich Werkgerechtigkeit. Und darum geht es hier wirklich nicht. Stattdessen geht es doch darum, dass Gemeinde ein glaubwürdiges Zeugnis ihrer eigenen Botschaft ist. Und ich würde behaupten, ohne uns jetzt allzu sehr zu loben, dass also wir als Gemeinde machen das auch relativ gut. Mir fallen schließlich so viele Beispiele ein von Dingen, die wir hier tun, bei denen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten und Ressourcen wie Räumlichkeiten, Geld, Zeit und so weiter zur Verfügung stellen, um Zeugnis zu sein, um Licht und Salz zu sein, so wie Jesus das ausgedrückt hat. Angefangen dabei, dass wir uns als Willkommensgemeinde verstehen, in denen sich jeder Mensch willkommen fühlen soll. Ich denke an Speranta und das Kreuzwerk, ich denke an Freitags- und Sprachcafé. Wir sind wirksam hier in unserem Stadtteil in Ewasten, unterstützen andere Werke finanziell und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine Menge, was wir hier machen und das ist toll, das ist wirklich gut. Und ich glaube, so kann man uns wirklich abnehmen, dass wir es ernst meinen und wir glauben, dass Gott ein Gott der Liebe ist, der auf der Seite derer steht, die in der Gesellschaft gering geachtet werden. Und damit sind wir ja bei Weitem nicht alleine. Mir fallen so viele Gemeinden und Kirchen ein, die sich ganz ähnlich verhalten und genauso aktiv sind. Das sah vor 40, 50, 60 Jahren noch ganz anders aus. Damals wurde dieser Text vielleicht auch noch ganz anders verstanden. Denn man wusste ja ziemlich genau eigentlich, welches Verhalten sich für einen Christen schickt und welches natürlich vollkommen unangemessen war. Ich sag nur, wer das Bein zum Tanze regt, dem wird zum Himmel abgesägt. Ich kenne diesen Spruch nur als Scherz, aber ich bin mir sicher, für gar nicht allzu wenige Mitglieder unserer Gemeinde, vielleicht von euch, war das vielleicht ganz selbstverständlich, dass Christ sein und am Freitag zum Tanz zu gehen nicht zusammenpassen. Oder Karten zu spielen, ins Kino zu gehen oder einen Fernseher zu besitzen. Denn man wusste ja ganz genau, welches Verhalten zum Glauben passt und welches eben nicht. Und wenn dann doch jemand abgewichen ist und sich nicht diesen Vorstellungen entsprechend verhalten hat, da wusste man schnell, der Glaube ist wohl tot. Da hat jemand die Welt lieb gewonnen. Diese Einstellung ist heute zum Glück nicht mehr so weit verbreitet. Aber trotzdem erlebe ich heute ein Erstarken eines Christentums, das ja vielleicht die richtigen Dinge sagt und die richtigen Lieder singt, aber an der Weise, wie es seine Gesellschaft beeinflusst, lässt sich dann eben doch nichts von diesen Werten erkennen, die bekannt werden. Sie sagen, Jesus ist König und Jesus ist Herr. Aber anstelle mit ihrem Verhalten ein Ausdruck der Liebe Gottes zu sein, nutzen sie den gemeinsamen Glauben, um sich wie bei einem Fahneneid um einen gemeinsamen völkischen Nationalgedanken zu versammeln. Von froher Botschaft für alle Menschen ist da leider nicht viel zu spüren. Und die Menschen, die außen stehen davon, merken, dass das eigentlich nicht passt. Sie stellen fest, dass der Glaube, den dieses Christentum bekennt, eigentlich kaum kompatibel ist zu den Werten und erklärten Zielen dieser Bewegung. Und dann bekommt man eben solche Sprüche zu hören wie, es gibt keinen größeren Hass als christliche Liebe. Habt ihr den schon mal gehört? Viele von euch wahrscheinlich noch nicht. Er begegnet mir auch eher auf Englisch im Internet als auf Deutsch. Mich macht das jedenfalls sehr traurig und besorgt, denn wenn diese Form des Christentums, die sehr selbstbewusst medial Raum einnimmt, als Repräsentant Christi und des Glaubens an ihn wahrgenommen wird, dann ist das doch alles andere als glaubwürdig. Und das fällt dann auch auf uns zurück. Ich wünsche mir doch so sehr, dass Menschen erleben, dass Gemeinde und das Christentum als Ganzes eine Kraft zum Guten ist, dass wir uns motiviert davon, wie wir unseren Gott kennengelernt haben, für den Menschen und für das Gute einsetzen, dass Mauern zerfallen und dass Menschen zusammenkommen. Leider bekleckern wir uns als Christinnen und Christen weltweit betrachtet, wie so oft in der Geschichte, nicht gerade mit Ruhm. Aber es gibt auch die Gefahr, auf der anderen Seite vom Pferd runterzufallen. Denn es ist auch dadurch möglich, als Christ oder Christin unglaubwürdig zu werden, indem der eigene Glaube zu einer reinen Prägung zusammenschrumpft. Wenn sich nämlich unser Glaube auf nur ein paar liebgewonnene Geschichten reduziert und auf ein paar Werte wie Nächstenliebe zum Beispiel, die man gut bejahen kann, denn dieser Jesus hat ja wirklich viele gute Dinge gesagt und war ein großer Lehrer. Und zumindest so lange, wie weite Teile der Gesellschaft sogenannte christliche Werte teilt, dann kann man auch gut versuchen, sich im eigenen Verhalten daran zu halten. Und diese Form des Christentums, die uns hier in Mitteleuropa ja, glaube ich, ziemlich vertraut ist, ist logischerweise und selbstverständlich nicht im geringsten so gefährlich für unser Zusammenleben, die Demokratie und so weiter, sondern eher harmlos. Aber trotzdem ist sie ja nicht der Sinn der Sache. Trotzdem ist das kein glaubwürdiger Glaube. Denn darum soll es doch eigentlich gehen, dass der Glaube an Christus und unser Verhalten, unsere Taten und Werke zusammenpassen sollen. Aber was ist denn die Lösung? Ich habe jedenfalls mal nachgedacht, ob es vielleicht doch so ein Verhaltensmuster gibt oder einen Wert, der jetzt vielleicht nicht so mega beliebt ist, aber trotzdem wirklich ausdrücken kann, dass wir es ernst meinen mit Christus, ernst meinen mit Gott, der Liebe ist und dem Glauben an ihm. Petrus fand sich damals jedenfalls für einen kurzen Moment ziemlich cool, als er vorgeschlagen hatte, dass man ja 7-mal seinem Bruder vergeben könne, wenn er einem Leid angetan hat. Denn Vergebung ist gar nicht mal so leicht. Und die Bereitschaft zu zeigen, jemanden nicht nur das eine Mal, sondern 7 zweite Chancen zu geben, das ist schon etwas sehr Besonderes. Aber Jesus holt ihn dann ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Probier es mal lieber 70 mal 7 Mal. Denn Vergebung aus göttlicher Perspektive hat keine Grenzen. Sie lässt sich nicht abzählen. Das ist die Art von Vergebung, die wir selbst von Gott bekommen. Und jede und jeder von uns weiß doch, dass wir im Laufe unseres Lebens auch definitiv öfter als 70 mal 7 Mal diese Vergebung brauchen. Das ist aber zumindest unter uns Menschen heute ziemlich unbeliebt. Vergebung fällt schwer und wir sind in vielen Fällen auch nicht bereit dazu zu vergeben. Menschen haben gelernt, klare Kante zu zeigen, zu wissen, wo die Grenzen liegen und diejenigen, die dagegen verstoßen, auszuschließen aus dem eigenen Leben. Da, wo Vergebung vorgeschlagen wird, wird sie als Schwäche verworfen. Das ist die Realität, in der wir leben. Und hier können wir wirklich einen Unterschied machen, indem Gott uns zum Vorbild in der Vergebung wird. Dabei müssen wir natürlich auch besonnen und vorsichtig sein, denn es steht ja gar nicht in meiner oder unserer Macht, jedem Menschen zu vergeben. Extrembeispiel. Ich kann ja zum Beispiel auch nicht Putin dafür vergeben, dass er die Ukraine angegriffen hat. Ich bin ja gar nicht der Geschädigte oder das Opfer. Das wäre also ganz schön vermessen von mir und nur ein zusätzlicher Affront gegen die eigentlichen Opfer. Genauso kann ich auch niemanden dazu zwingen oder unter Druck setzen, selbst zu vergeben. Das geht einfach nicht. Aber was ich kann, ist es in meinen persönlichen Beziehungen, da wo Verletzung geschehen ist, ein Stück dazu beizutragen, die Wogen zu glätten und Beziehungen zu reparieren, indem ich versuche zu vergeben, auch wenn es schwerfällt. Das ist dann auch ein echtes Zeugnis meines Glaubens und das eben in einer Gesellschaft, die uns beibringt, jeden Menschen, der uns irgendwie blöd gekommen ist, direkt abzuschneiden aus dem Leben. Das wird Menschen verwundern. Sie werden sich fragen, warum wir das tun. Und das macht uns glaubwürdig. Und daran wird man uns erkennen. Amen.